Nein, ich will doch was von hier. Ja, ja, da ist schon ganz nervös geworden, die Verkäuferin, gell? Das, was ich mir wünschen würde, dass der unternehmerische Gedanke in der Landwirtschaft, also mit Marktnischen und so, das ist das, was uns noch voranbringen könnte oder den einzelnen Landwirt voranbringen könnte. Weil sobald ich nichts Einzelnes mache, gehöre ich irgendwo dazu oder liefert irgendwo was ab, dann bin ich abhängig. Das ist ja ganz normal. Bauer ohne Tourismus, das geht. Aber Tourismus ohne Landwirt, das geht bei uns nicht. Also bei uns nicht.
Okay.
Immer gewartet, bis es spät ist. Und dann wird sie zusammengesetzt und dann kommen plötzlich auf einmal diese Gesprächsformen und die Runden und was machen wir jetzt. Und dann wollen wir es jetzt schon wissen.
Landwirtschaft im Landkreis Mirschbuch. Wie schaut die in Zukunft aus? Um dies zu erfahren, bin ich unterwegs mit dem Mirschbecker Milchkandl. Auf der Suche nach Fragen und Antworten rund um die Landwirtschaft. Ein Podcast der Ökomodellregion Miesbacher Oberland.
Grüß dich. Nach dem letzten Gespräch mit dem Harry Gmeiner über den Tourismus bin ich dann gleich noch nach Rottach-Egern gefahren und habe mit Josef Bogner geredet, weil ich mir gedacht habe, der Josef Bogner kann das noch gut ergänzen.
Man kennt den Josef Bogner als rührigen Wirt in Rottach und auch als einen, der mit ein paar anderen so ein bisschen der Urvater von der Naturkäserei war. Aber nicht nur das, man liest auch immer wieder von ihm in der Zeitung, dass er sich ein bisschen kritisch zu Sachen im Tegernseer Tal äußert. Und da bin ich recht froh, weil genau seelene Leute brauchen wir, damit vielleicht auch was vorwärts geht. Deswegen freut es mich, dass ich heute da in Rottach sein darf und sage erstmal grüß dich.
Grüß dich, ja.
Magst du vielleicht kurz vorstellen?
Gern. Also, da hat dein Name schon gesagt, Josef Bogner, viel werden wir unter Bogner Joe kennen. Ah, der Joe, dann weiß man auch, wer damit gemeint ist. Ist auch richtig so. Das darf ich auch vielleicht ganz kurz erläutern, warum gebürtige Tiroler Joe heißt. Wir sind ja nur aus der Generation, wo Bonanza gelaufen ist. Wer das noch kennt, der Wild-West-Sendung. Und da war der Little Joe. Der Bayer Dieb war so ein kleiner Stops. Und wir haben aber Indianer gespielt und Cowboy gespielt. Und ich war halt dann der Little Joe. Und das ist mir halt blim. Mhm. Und die bis zum heutigen Tag. Und ich habe da nichts dagegen, weil durch die Unterscheidung in unserer Familie, wir sind fünf Josefs und ich bin der Joe, da weiß jeder, wer gemeint ist. Da ist der Seppi, der Seppal, der Sepp und ich bin der Joe. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, wie schon angekündigt, ich bin ja nicht von da geboren. Ich bin ja aus Tirol umgesiedelt vor 46 Jahren. Da war ich 18. Und mein Bruder war da schuld, wir waren in Tegernsee, in der Weinstube habe ich gearbeitet. Und da habe ich von der Gastronomie habe ich in die Wiege gelegt gekriegt. Und mir hat das nie mehr loslassen und deswegen bin ich heute noch Wirt und bin gern Wirt. Aber wie es so ist, wenn man irgendwo hinkommt, man engagiert sich auch, das haben wir von daheim her gelernt. Immer dabei sein im Ortsgeschehen, das hat unser Vater uns schon vorgelebt mit in Vereinen und mir selber natürlich auch, von klar auf schon. Und das haben wir natürlich da auch in der Ferne, so weit ist es zwar gar nicht weg, sind nur 55 Kilometer nach Brixleck, machen wir das natürlich auch, ist klar. Auch wenn man nicht mehr in seiner alten Heimat ist. Und so ein Engagement, das schlägt sich natürlich nicht nur für sich selber nieder, sondern auch für die Allgemeinheit. Also wie du schon gesagt hast, richtigerweise Wirt in Rottach. Ich habe das von der Picke auf gelernt. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich war immer schon engagiert in der Gastronomie. Mit 12 Jahren schon. Bin ich zum Nachbarn gegangen drin in Brixleck und habe dem schon geholfen. Und so ist es dann übergegangen in eine Lehrzeit in Innsbruck. Und von da, von Innsbruck weg, hat mich dann mein Bruder an den Tegernsee geholt. Der hat die Tegernsee, in Tegernsee die Weinstube Rendl gehabt. Das werden viele ältere Leute noch wissen. Tegernsee Rendl Weinstube. Das war richtig bärig. Da haben wir Musik gemacht und gearbeitet und da war jeden Tag voll. Das war richtig bärig. Und so wie es halt ist, lernt man eine kennen. Ganz eine nette und da bin ich heute noch. Da gelandet beim Zotzen, bei meiner Frau heute noch bei der Christa. Ja, und wie sich alles so entwickelt, die Familie Wackersberger, wo ich da hergekommen bin, die sind auch sehr engagiert im Ort gewesen und da zieht es sich direkt mit. Gell. Und da haben wir gesagt, das dürfen wir jetzt auch nicht einschlafen lassen alles und Look lassen. Und so ist eins zum anderen gekommen. Und irgendwann ist man halt drauf gekommen, in vielen Gesprächen, was haben wir eigentlich da im Tegernseertal? Was ist wirklich aus dem Tegernseertal? Haben wir, wenn ich halt Mittenwald sage, dann sagt jeder, Mittenwald, ja, Geigenbau. Oder wenn ich Weinstefan sage, ach ja, das ist die Brauerei. Oder wenn ich München sage, ja, Oktoberfest. Also jeder hat irgendwas vorn dran stehen. Und was sagt man vom Tegernseertal? Haben wir damals einmal geratscht ein bisschen. Ja, reiche Leute, Bonzen teuer. Da geht das kann es nicht sein. Wir haben doch sicher einiges zu bieten. Und in vielen Gesprächen haben wir dann festgestellt, eigentlich haben wir wirklich nichts Eigenes. Wir müssen irgendwas haben, wo wir wirklich alles von da herbringen können. Und da ist überblieben nur noch Landwirtschaft und die Kühe und die Milch. Und aus der machen wir einen Käse. Das war das. Und dann haben wir endlich einmal ein Aushängeschild von uns, wo wirklich aus dem Tegernsee da ist. Und das haben wir ja damals unterstrichen mit einem Einakter. Haben wir eingeladen in die Wolberger Hütten. Das war vor 16 Jahren. Und haben da hinten, und da waren die 60 Bauern da und sonst noch einige Bürger. Und dann haben wir einen Einakter aufgeführt, haben wir einen Laden aufgebaut. Und da ist eine Kundschaft einer gekommen noch in den Laden und gesagt, guten Tag und ja, grüß Gott. Ja, ich möchte noch was mitnehmen und wir fahren ja nicht nach Hause nach den 2 Wochen. Ja, was wollen Sie noch? Ja, irgendwas von hier. Ja, da hätten wir noch einen China. Was wollen Sie denn? Ein Speck oder was? Ja, was haben Sie denn? Ja, ein schöner Südtiroler Speck. Nein, ich will doch was von hier. Ja, da ist schon ganz nervös geworden, die Verkäuferin. Gell? Ja, oder haben Sie nicht irgendwie so einen Schnaps? Ja, ich habe hier keine Obstbäume gesehen, Obstplantagen. Wo haben müssen der Schnaps her? Ja, der wird schon gemacht, aber das Obst kommt aus Ungarn. Ach so, na, das will ich ja auch nicht. Und so ist es gegangen. Dann haben die gesagt, ich will was von hier. Ja, Weißwürst? Ja, haben Sie Schweine hier? Na, aber die kaufen wir dazu, vielleicht ist das aus Holland, das wissen wir selber nicht, gell? So, und so ist das Gespräch, haben wir es aufgebaut, bis die Mithörer oder Betrachter von dem Ablauf, von dem Einakter geschnallt haben, auf was wir aussehen wollten. Aha, haben Sie keinen Käse von hier? Na, einen Emmentaler hätten wir. Nein, dann gehe ich lieber. Und dann ist die Kundschaft gegangen, ist traurig heimgefahren und dann haben einige überrissen und gesagt, stimmt eigentlich, wir haben nichts von da. Und das war der Startschuss für die Käserei.
Das ist eine grandiose Idee mit diesem Einakter. Das ist zwar viel Arbeit, aber ein Wahnsinn, dass man das so bildlich darstellt, wie es wirklich ist.
Ja, und da, wie du schon richtig gesagt hast vorher mal, dass da gehören natürlich mehrere dazu, als wenn einer oder zwei oder drei, die da Ideen haben. Da haben wir auch ganz viele Vermieter mitgespielt und die, wo selber das auch so gesehen haben. Weil das ist ja nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern viele Gespräche vorher. Und die haben gesagt, das stimmt eigentlich, wir haben wirklich nichts für da. Aber schon gar nichts. Und deswegen waren die so begeistert alle. Und mit den Bauern selber sind wir dann nicht so weitergekommen, also mit den Männern, sage ich jetzt mal, wenn ich von den Bauern rede. Und dann sind wir zum Blanker Herbert eingefahren, nach Kufstadt, der hat da drin eine Käserei. Und der hat dann gesagt, weißt du was, jetzt gebe ich dir nur einen Tipp mit. Geh zu den Weiberleuten, geh zu den Bayerner, ich habe das auch so gemacht. Der hat 175 Bauern unter Vertrag. Und er hat gesagt, ja, der ist auch nicht weitergekommen. Und dann hat er einmal eine Bayerner Versammlung gemacht und dann... Und dann ist es gegangen. Und ich sage, ah, das ist ja nicht. Und da bin ich auch, da wo es ein bisschen gestört hat, zu der einen und zu der anderen, dann zu der noch hin. Und da war mir es gegangen. Und dann haben wir da 15 gehabt und dann 18 und dann 19 und 20 Bauern. Und dann ist es losgegangen. Da haben wir einen Stammtisch gemacht für Zeichner, die wo da Geld einlegen sollten. Und der größte Stammtisch war noch ein Preisstück mit 100 Leuten. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen, Stammtisch mit 100 Leuten. Und haben da Lautsprecher aufstellen müssen, weil uns gar keiner mehr gehört hat. Also es war schon ein einmaliges Projekt, da die sagen, wie man das gestartet hat und die, wo da alle mitgemacht haben, also ich glaube, das geht wirklich noch einmal. Einmal kannst du das machen, sowas, da musst du ja weit ausgeladen, brauchst, du musst auch viel investieren. Man hat auch privat viel Geld reingesteckt, das, wo nicht mehr rausgekommen ist, aber das macht nichts, es geht um die Sache. Und mein oder unser Spruch in der Familie ist nach wie vor, wenn es der Region gut geht, da geht es uns, die, wo so umtriebig sind, gleich zweimal gut. Weil wenn in der Region nichts läuft, dann kannst du umtriebig sein, wie du magst, dann machst du auch kein Geschäft. Und wir sind da, wir haben die Erfahrung gemacht und das zieht sich ja durchs ganze Leben und das ist ja auch nicht innerhalb von 3 Jahren entstanden alles.
Du hast es schon angesprochen, also die Gründung war das eine, du warst da nicht allein, es waren natürlich andere, wahrscheinlich viele dabei, die da mitgeholfen haben. Ich glaube, der Leo Hans war auch einer, der das dann auch lang geführt hat. Aber die Krux ist wahrscheinlich nicht die Gründung. Also das ist wahrscheinlich auch schwierig und dass man das Geld zusammenbringt, wie du sagst, und das dann bauen kann und das läuft. Aber die Krux ist, glaube ich, bei sowas wirklich, dass der Betrieb läuft. Dass er weiterläuft, dass er weitergeben wird, weil man kann das anschirmen, aber du bist ja Wirt. Du kannst jetzt auch nicht jeden Tag in der Kasserei stehen und einen Kass machen. Ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabe. Wie schafft man das, dass man so eine Idee dann zukunftsfähig weiterführt? Wie habt ihr das geschafft in der Naturkasserei? Oder wie geht's euch da?
Ja, generell muss man sagen, eine Gründungsphase von allem im Leben. Gründungsphase ist oft nicht einfach, aber die Erhaltungsphase von irgendwas, das ist viel schwieriger wie die Gründungsphase. Und das muss man ehrlicherweise sagen, weil zum Beispiel keiner das Kleine, aber wir kommen dann die nächsten 40 Jahre miteinander aus, dann stellt man das fest. Und so muss man das da auch sehen. Und wenn ich halt Begeisterungen hervorrufe, zuerst einmal nach draußen, nach drinnen ist es oft nicht so einfach, ne? Nach innen. Mhm. Und die müssen sich ja alle vertragen. Zu mir haben sie mir gesagt, drei Bauern bringst du nicht unter einen Hut. Aber das stimmt nicht. Du musst ja mit den Leuten reden. Und du musst das auch verständlich darstellen alles. Und schauen, jeder meint natürlich, er kommt zu kurz. Aber nicht, es ist aber nicht nur in der Landwirtschaft so, das ist ja überall so. Und dann muss man schauen, dass der Frieden gewahrt bleibt. Und das ist vielleicht oft gar nicht so einfach. Aber wir haben da Top-Leute. Die jetzige Vorsitzende, die Sophie, die ist ja also top, die kann das auch, die kann Menschen verbinden, das ist ganz wichtig. Das hat der Lea Hans auch können. Menschen verbinden, Menschen begeistern. Wir haben Landwirte aus Gmund, von der Gas, wir haben es von Holz, wir haben es von Kreit und von Rottach und überall. Und diese verschiedenen Denkweisen, die muss man versuchen zusammenzuführen. Und dass das natürlich nicht alle glaubt, das ist aber ein ganz normaler Vorgang. Das ist ja in den Vereinen auch so. Gell? Da sind bärige Leute beieinander, alles wunderbar. Und dann wird ein neuer Vorstand oder ein neuer Kassier. Und dann läuft es ein bisschen anders, weil der das anders sieht. Und schon ist ein anderer da, der sagt, vielleicht gefällt mir nicht so. Aber es ist normal. Und dann ist wichtig, dass man sich wieder zusammenrafft, weil es geht um die Sache. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Es geht um die Sache und nicht um einzelne Personen. Und die Sache heißt, aufpassen, Geld zusammenhalten, schauen, dass das rund läuft. Fair sein gegenüber den Mitarbeitern und fair sein gegenüber den Genossen und schauen, dass das Geschäft tippitoppi immer dasteht und dann hat die Region was davon. Dann haben wir, also mehr der Kunst eigentlich für eine Region gar nicht mehr da. Das wäre, dass du den Betrieb ordentlich führst. Und das ist seit der Gründung ist das so gewesen und da bin ich schon stolz drauf, dass das bestimmte Leute weiterhin so führen.
Mhm. Also da dürft ihr wirklich stolz sein und es ist inzwischen auch so, dass man ein bisschen neidisch auf die Naturkasserei schaut oder aufs Tal schaut. Das war sicher nicht immer von Anfang an so. Da haben sie sicherlich gesagt, spinnt ihr jetzt? Wieso denkt ihr euch selber sowas aus und liefert Inga Milch nicht einfach irgendwie an renommierte Molkereien ab? Genau, aber ihr habt es gemacht und im Nachhinein ist man sehr dankbar. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass das eine wahnsinnige Bereicherung für den Tourismus ist. Also ich auch, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, möchte ich was von dieser Region mitnehmen. Ich möchte das spüren, ich möchte das probieren, ich möchte das möchte der Gast einfach, der Harry Gmeiner hat es schon gesagt, das ist auch jetzt noch verstärkt, mehr denn je, das gehört zu einem runden Tourismus dazu. Also deswegen echt nochmal Dankeschön, dass ihr das gemacht habt.
Danke.
Das ist jetzt eine Idee, die 20 Landwirte im Deggernsee da mittragen und das für die passt. Jetzt haben wir noch sehr viele andere Landwirte im Landkreis. Wie siehst du die Landwirtschaft, wenn du mal über das Deggernsee Tal ausschaust? Also im Norden haben wir ein bisschen so Ackerbaubetriebe, im Süden eher die Grünlandbetriebe. Wie siehst du das, wovon die Chancen und auch wovon die Schwächen haben wir da vielleicht innerhalb von der Landwirtschaft im Landkreis?
Oh mein, Landwirtschaft allgemein, das ist natürlich ein Thema. Also da müssen wir jetzt politisch werden, aber das schließen wir jetzt einmal aus.
Genau, wir dürfen über Kommunalpolitik reden, aber über das andere haben wir natürlich relativ wenig Einfluss.
Genau. Nein, das Thema Landwirtschaft, das ist, da denke ich natürlich, also ich persönlich, unternehmerisch und sage, wenn ich halt so eine große Fläche hätte oder so, die haben ja oft einmal zwei Betriebe, sage ich mal, oder die, die noch einen Winterbetrieb noch machen oder nur bei uns, also ich kurz speziell nur vom Deggernsee da reden, die noch Nebenerwerb haben. Also das sind die Dinge ja schon unternehmerisch und die machen auch was draus, weil es bei uns auch möglich ist, dass man unternehmerisch denkt und nur Zubrot verdienen kann. Also es ist kein leichtes Brot. Ich sage, 365 Tage im Jahr da sein, das ist schon mal eine Hausnummer für sich, muss da sein. Der Ackerbau vielleicht nicht, aber mit dem Viehbetrieb muss 365 Tage im Jahr da sein. Und da natürlich ständig einfach so unternehmerisch denken und sagen, ja, müssen wir das noch machen, das noch machen. Also da gehören ja auch Frauen dazu, die wo das mitmachen, sage ich mal. Gell? Das alles, das ist wirklich, wenn ich das alles gemeinsam betrachte, dann könnte man da eine Sendung mit 3 Stunden allein machen. Weil einfach ist das nicht. Aber das, wo ich mir wünschen würde, dass der unternehmerische Gedanke in der Landwirtschaft, also mit Marktnischen und so, das ist das, wo uns noch voranbringen könnte oder den einzelnen Landwirt voranbringen könnte. Weil sobald ich nichts Einzelnes mache, kehre ich irgendwo dazu oder liefert irgendwo was ab, dann bin ich abhängig, ist ja ganz normal. Ja, ich als Wirt, also als Gastwirt, bin für mich selber verantwortlich. Bin ich in der Küche, habe ich meinen Korngurten gekocht, dann habe ich Pechwertleid, sage ich es auch nicht mehr so, wie es mal war, dann muss ich was ändern. Der Bauer, wenn irgendwo hinliefert, der ist abhängig von denen, was er Geld kriegt, am Monatsende, der weiß vorher gar nicht, was er kriegt, weil wenn der Milchpreis nicht anpasst wird oder wenn er runterfällt, dann fragt er das erst nach einem Monat. Und das sind so Dinge, da bist du halt abhängig. Aber das ist so gewachsen, diese Struktur. Und deswegen Empfehlung kann ich eigentlich gar nicht abgeben, sondern ein Wunsch. Der Wunsch war, dass das Unternehmerische mehr in eigene Hände genommen wird, wenn das möglich ist. Und da brauchst du eben wieder den unternehmerischen Gedanken. Aber wenn das etwa, ja, den muss man zuerst einmal haben. Und dann brauchst du auch Abnehmer. Also die, wo jetzt viele umgestellt haben auf Hofladen, auf Direktverkauf und so. Das ist schon der richtige Schritt, sage ich mal. Aber das ist auch alles ist leichter gesagt wie du. Aber sobald ich das irgendwo abliefert, alles, bin ich halt abhängig. Mhm. Und das ist ein Dilemma für einen sogenannten Unternehmer, der eigentlich dann noch Zuschüsse beantragen muss, damit er existieren kann. Also so ein richtiges Unternehmen ist es ja dann eigentlich nicht, sondern die stellen Lebensmittel her. Oder wie sagst du das? Die stellen Lebensmittel her und hoffen, dass sie davon leben können. Und nach einem Jahr wissen sie, dass es doch nicht gelangt hat, wenn ich nicht den Zuschuss gekriegt habe. Das ist ein ganz verfahrene Geschichte.
Also der Preis von den Produkten ist das eine, der oft moniert wird, dass der jetzt günstig ist. Und dann gibt es halt nur diese Ergänzung mit den Förderungen.
Ja.
Die Frage ist, ob man, also natürlich müsste man probieren, dass man den Produktpreis erhöht, dass man irgendwie schaut, dass man das vermarktet, dass da mehr überbleibt. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Landwirte vielleicht trotzdem irgendeine Entschädigung kriegen für die Pflege der Kulturlandschaft.
Das ist wieder also, ein anderes Thema. Genau.
Wir haben jetzt da ganz viel die Almen und wenn die das Viech nicht auf die Almen tun, dann wächst das zu. Ich habe nicht mehr als Bergsteiger den schönen Blick auf den Tegernsee. Es wird ganz schnell alles Holz. Also ich glaube, diese Leistung müssen wir schon irgendwie wo einbackeln, dass uns das nicht verloren geht.
Das ist jetzt also ich sage jetzt einmal noch Lebensmittelherstellung zu dem Tourismus, dieses Sprungbrett, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Okay.
Das ist für mich, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, ich werde es nur erleben, dass wir im Landkreis oder die Kommunen, die Bauern, für das, was sie bei uns machen, bezahlen müssen. Das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt. Weil ich das gespürt habe, das geht ja nicht so weiter. Ich weiß zum Beispiel von einem Bundestagsabgeordneten, der mir 2006, wo wir das erste Mal gefragt haben, wegen irgendwelchen Kasereimöglichkeiten, oder 2005 meine ich was sogar, der hat gesagt, 2013 laufen die Förderungen sowieso aus, das weiß er schon, das ist von Brüssel schon geplant, landwirtschaftliche Förderungen, ist geplant gewesen, dass die auslaufen. Und dann, wenn man denkt, siehst, dann ist meine Einschätzung doch nicht verkehrt. Irgendwann müssen wir selber dafür sorgen. Und das ist auch nach wie vor angestrebt von Brüssel, dass diese hohen Subventionen von dieser Lobby, hauptsächlich kriegen sie ja die Lobbyisten um, also die brutal Großen, die wo gar nicht in unserem Sinne die Landwirtschaft so betreiben, sondern das sind ja Agrarfabriken, dass diese Großen, dass die auf eigenständige Füße kommen, dass die nicht mehr so viel Geld vom Staat oder von der EU kriegen. So, also Marktnischen füllen. Aber dieses Tourismusthema mit Alma und unserer Landschaft, die wo wir verkaufen, das machen ja die drüben im Osten nicht zum Beispiel, die wo die großen landwirtschaftlichen Produkte herstellen, also die Massen. Die haben ja das Thema nicht. Aber das ist ja bei uns ganz was anderes. Deswegen haben wir die Kaserei gegründet, damit die klein strukturierte Landwirtschaft weiterhin erhalten bleiben kann. Da gibt es einen guten Milchpreis und es dauert nicht mehr lang. Da werden wir wahrscheinlich über Gemeinden und über den Landkreis noch mehr Geld zuschießen müssen, damit das so bleibt. Weil ich weiß nicht, ob die nächste Generation das auch so sieht, dass man sagt, na, ich mache die Arbeit einfach 365 Tage im Jahr, weil ich Bauer bin. Aber ich sandle da immer so dahin. Das glaube ich, wird es nicht mehr hergeben. Genau, aber das ist also dieses Thema Almerhaltung und touristisches Gebiet erhalten und Kulturlandschaft erhalten, das geht ja ohne Bauern gar nicht.
Genau.
Bauer ohne Tourismus, das geht. Aber Tourismus ohne Landwirt, das, das geht bei uns nicht. Also bei uns nicht.
Aber Joe, du sitzt doch auch im Kreistag.
Ja.
Ist jetzt nicht die große Politik, aber doch so ein bisschen Mittelpolitik. gibt es dann, jetzt gibt es ja eine Kurtaxe, gibt es dann eine Kuhtaxe? Oder wie könnte man das dann machen, dass die Landwirte ein Geld kriegen vom Tourismus im Endeffekt? Pro Bett oder pro Übernachtung? Oder wie könnte sowas ausschauen?
Ja, pro Übernachtung. Definitiv anders, glaube ich, könntest du so einen Schlüssel gar nicht ausrechnen, weil das war das einzige Gerechte.
Mhm.
Wer das dann immer zahlt, ob das der Vermieter zahlen muss oder die Gäste mit der erhöhten Kurtaxe oder wie auch immer, das lassen wir dahingestellt. Aber anders wird es gar nicht gehen. Weil wenn ich halt immer alles schön mache, was wir eh schon machen als Ehrenamtler, und kriege aber nie was dafür, weil ich da gar nicht leben kann davon, dann muss man reagieren. Und wir als Region, wir brauchen diese weiterhin klein strukturierte Landwirtschaft, die wo auftreiben, die wo antreiben, die wo bestimmte, ja, einfach Kultur auch vermitteln. Das ist ja für mich, ist ja der Bauer eher Kulturbeitrag, als wir, dass ich verhungern. Ich darf ja nicht verhungern. Wenn 5 Bauern aufhören, dann darf ich nicht verhungern. Ne? Aber das brauchen wir für die Kulturlandschaft. Mhm. Und für unseren ganzen Ablauf bei uns im Landkreis. Das geht ja ohne Bauern gar nicht. Und das haben wir schon so viel aufgehört.
Ja, ja. Und also es heißt, dass bei 60% der Betriebe die Nachfolge ein bisschen wackelt.
Ja, und das ist bekannt und das wissen wir. Und wenn wir heute, 2022, über sowas reden, nachher eigentlich ist das schon Aufschrei.
Ja, ist
soll es sein. Aber ja, es kommt hundertprozentig, schreit keiner auf, sondern es wird immer gewartet, bis es spät ist. Und ich sage jetzt nicht meistens, sondern ich sage immer.
Es wird
immer gewartet, bis es spät ist. Und dann wird sie zusammengesetzt und dann kommen plötzlich auf einmal diese Gesprächsforen und die Runden und was machen wir jetzt. Und obwohl wir es jetzt schon wissen. Und das ist das, was mich immer schon gestört hat. Und deswegen machen wir oft einmal den ersten Schritt.
Also ihr backt jetzt ja bekannt dafür, dass ihr einfach mal was umbackt.
Immer. Alles wir machen immer. Also ich denke mal, es geht auch so weiter bei uns. Und die Jungen von uns, die denken genauso. Und die sagen, nichts reden, wir machen einfach, wir setzen um. Hast natürlich nicht immer nur Freunde dabei. Das ist auch klar, weil sie es gar nicht kapieren, worum es geht. Zum Leben, zum Existieren brauchen wir viel nicht. Aber man muss halt was bewegen. Und das ist so wichtig in dem Gei, in dem Schöner.
Mhm. Du sprichst das schon an, in dem Schöner Gei. Ich habe jetzt da herfahren dürfen zu dir nach Rottach, zum Zotzenhof. Trotzdem beim Herfahren ist mir aufgefallen, dass die Baukultur da herin, für mich, ich bin so ein Traditionskätzchen, für mich sehr ansprechend ist. Das ist auch ein bisschen, was ich glaube, dass das Miesbacher Oberland ausmacht. Das sind, ich habe es zuerst beim Harry Gmeiner schon geredet, diese Einfürsthöfe, das ist einfach diese ländliche Kultur. Und da gehört für mich eine Bauweise, die sich einfügt, die verträglich ist dazu. Wie habt ihr das bei euch hierin geschafft, dass ich da keine weißen Fertighäuser sehe? Oder wenig? Oder ich sehe es nicht? Oder wie habt ihr das geschafft?
Also wenig, sage ich mal, gibt es wenig. Mhm. Ein paar Ausreißer gibt es. Weil die Definition zum Beispiel, es muss mit einem Dach, ein Haus muss mit einem Dach versehen sein. Das sieht man in Tegernsee an einem Beispiel, die haben auch ein Dach aufgebaut, auf dem weißen Würfel da, was da gibt, in Schwarkhof unten. Und die haben, das Dach siehst du aber nicht. Aber sie haben ein Dach. Die Definition ist, und wie halt der Bauherr das so für sich darstellt, und aber laut bayerischem Baugesetz ist es möglich, dass man so baut, wie derjenige gebaut hat. Aber wenn ich halt da herziehen darf oder da wohnen darf, dann richte ich mich halt ein bisschen nach den Gegebenheiten, wer das vorfindet, und die 99% halten sie drauf oder 98%. Und deswegen gibt es auch diese Einheit und das ist wirklich schön. Und die Gäste selber sagen ja, sowas sieht man so selten, diese Einheit. Genau wie du das siehst, das sagst, wenn es einer fasst, ich sehe diese Baueinheit, das ist einfach jedes Haus, da kannst du fast jedes Haus anschauen und sagen, das ist schön. Also mir zumindest finden das schön. Und das kommt halt daher auch, weil wir, ich war lange im Gemeinderat da, 12 Jahre, und wir haben eine Satzung, eine Ortssatzung, die das schon lange begleitet.
Ich finde, dass wir eine wahnsinnige Verantwortung haben für unsere Dörfer.
Total.
Weil ganz schnell was zerstört ist. Ansichten.
Ja, aber für lange Zeit auch.
Ja, ja, für immer.
Ich sage immer als Beispiel, gell, wenn ich halt einen Schweinsbraten verbrenne, der ist schwarz und nicht genießbar, dann habe ich auch was schlecht gemacht. Aber dann kann ich es am nächsten Tag wieder gut machen und das andere ist weg. Aber bei einem Bau, das bleibt ja da.
Ja.
Und das ist genau der Unterschied, wo man sagt, ich kann viel versemmeln, aber am nächsten Tag wieder richten, aber bei einem Bau oder bei einer Ortsansicht oder wenn, ich verstehe ja halt zum Beispiel, dass ortsprägende Bäume oder ortsprägende Ecken oder Denkmalschutz, ja, kann man auch drüber streiten, dass das halt wichtig ist. Weil wenn ihr sowas einfach mir nichts, dir nichts verschwinden lasst, dann ändern sich da ganze Ansichten von einem Ort und das kann unter anderem zerstörerisch sein. Die Leute, die Gäste sind sehr empfindlich geworden. Die ganz viel kommen jetzt und sagen, oh Gott, da hat sich aber was verändert. Die nehmen das ganz traurig auf. Mhm. Ganz traurig.
Jetzt haben wir von uns in einer schönen Region geredet, aber was auch schön ist, ist mein Mirschbecker Milchkandl. Ciao. Und da werde ich dich jetzt bitten, da habe ich Überraschungsfragen drin, dass du da eine ziehst und mir beantwortest.
Überraschungsfragen?
Ja, sehr gerne einfach meine
erste. Das ist ja nett. Überraschungsfrage, die liebe ich.
Wahrscheinlich nicht so.
Wo ist dein Lieblingsplatz im Landkreis Miesbach? Ja, da muss ich natürlich jetzt in das muss ich als Eigeninitiative jetzt leider sagen, das ist Siebenhütten. Also okay. Das ist, wir haben, viele Leute werden das wissen, dass wir Siebenhütten betreiben dürfen seit 12 Jahren. Und wir haben da, sind ja früher oft spazieren gegangen hinterher, da sind wir eingekehrt, wer das noch die Vorgängerfamilie gehabt hat. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, soll ich einmal nachfragen? Nein, das machst du nicht. Ich frage einfach einmal nach bei den Herzoglichen, ob wenn da einmal was war, weil vielleicht hören die doch einmal auf. Nein, das machst du nicht. Und habe ich wieder einmal gesagt, das war's. Weil so ein schöner Platz, den gibt es nirgends. Und dann haben wir nach einem Jahr kommt plötzlich ein Anruf, ob wir uns das vorstellen könnten, als Familie Siebenhütten zu betreiben. Und dann sind wir uns alle Wolken gefallen. Ich sage, das gibt es ja nicht. Wir reden da schon Jahre drüber. Und dann rufen die einfach einmal an. Und der Platz, und wirklich, das ist ein Lieblingsplatz. Wenn ich da hinten arbeiten darf, morgen bin ich wieder hinten. Mhm. Das ist, ja, das hat einfach was.
Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug nach Siebenhütten gemacht.
Genau.
Ist mit Sicherheit einmal ein Ausflug wert. Wobei wir da jetzt wieder bei diesen Hotspots sind. Genauso schön ist am Seehammer See oder vielleicht auch in Weihkirche. Gibt es auch total schöne, kleine Weiler, die man besuchen kann, damit wir ein bisschen uns alle verteilen.
Genau. Das war ein wünschenswert.
Genau.
Das war ein wünschenswert. Das ist nur, wenn man so einen Beruf hat wie ich oder einen Beruf haben darf wie ich, dann kommt man halt wenig fort, weil man selber in der Hauptsaison für die Gäste da ist.
Ja.
Und deswegen kennt man natürlich wenig Plätze. Zum Beispiel alle, wo du jetzt aufzählt hast, da war ich noch nicht.
Mhm.
Das ist es. Und was natürlich von anderen Einheimischen vielleicht gar nicht gern gesehen werden darf, wenn man das jetzt so bekannt geben darf, dass da auch schön ist und da und da und da und da.
Das
und das vielleicht noch propagiert.
Ja. Mhm.
Und dann kommen da auf einmal 20 Radler und die werden das wieder posten halt, wie es halt heute ist, über das Handy. Und dann kommen 50 und dann nächste Woche dann kommen 100 und nächste Woche kommen 200 und dann sagen die, jetzt ist es auch nicht mehr schön. Jetzt haben wir da auch keine Ruhe mehr.
Ja.
Also alles soll man natürlich nicht vermitteln oder versuchen zu vermitteln, sage ich aber, weil das Bündeln ist nicht schlecht. Dass man die ein bisschen kanalisiert alles im Tourismus. Was natürlich zur Folge hat, dass natürlich über Hotspots noch geredet wird.
Mhm.
Das ist der nächste Schritt. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Was will ich? Ja, will ich kanalisieren? Die Gemeinden sagen auch, wir müssen das kanalisieren alles ein bisschen. Aber wenn dann das Ziel, das Ende von dem Kanal, sich so viele Leute treffen, dass es auch wieder nicht mehr schön ist.
Mhm.
Und deswegen, es gibt keine generelle Lösung, um diese Dinge zu vermeiden. Es gibt es nicht.
Mhm.
Oder wir werden Disneyland, dass man einen Schrank auch hinmacht und bei 500 Leuten wird zugemacht oder bei 1000 und jeder muss zahlen. Aber das wollen wir natürlich auch nicht.
Mhm.
Wir können auch viel über Parkplatzgebühren erledigen. Wem schließt man dann damit aus, wenn man die Parkgebühr erhöht? Die Familien, die wo wir vielleicht gern hätten oder wo wir mich freuen, dass viele Leute mit Kindern kommen, die wollen auch sagen, also jetzt zahle ich schon 10 oder 15 Euro am Tag. Und also irgendwo ist jetzt da Schluss mit lustig. Jetzt können wir uns das auch nicht mehr leisten. Also da trifft immer den Falschen.
Mhm.
Das soll man nicht vergessen.
Also gut, ich glaube, es ist, wie wir jetzt in den letzten Sendungen auch schon gehört haben, es gibt viele einzelne Stellschrauben. Ich glaube, jeder kann was machen in seinem Gebiet. Und jeder muss irgendwie ein bisschen mithelfen, dass es gut wird in Zukunft für den Landkreis Mirschbach. Von dir, Joe, nehme ich jetzt mit, dass man ein bisschen unternehmerischer handeln dürfen, dass man sich einmal was trauen darf und wenn man möchte, dass sich was ändert, dann muss man einfach selber auch was anpacken. Dann war das doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Wir machen uns Gedanken, eine Nische zu finden. Wir passen auf, dass es nicht zu arbeitsintensiv wird. Vielleicht kann man auch da diesen Weg der Arbeitsteilung gehen. Das hat heute ja ihr gegangen mit der Naturkäserei. 20 Landwirte vermarkten nicht selber am Hof, sondern es macht die Naturkäserei für die 20 Landwirte. Diese Genossenschaft, ich glaube schon, dass das ein Modell ist, wie es gehen kann. Aber es gibt sicher auch noch viele andere Modelle, die auch funktionieren können.
Genau.
Wenn man es anpackt.
Richtig.
Und in diesem Sinne packen wir es an. Dankeschön fürs Zuhören. Für gut benannt. Ciao, Pfiati.
Servus und danke für die Einladung.